Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da sein wird, Jesus Christus. Worte haben wir immer mehr, eine ganze Flut von Worten. Der Schöpfer hat uns einen Mund und eine Stimme gegeben. Wir müssen nicht brüllen wie ein Löwe oder bellen wie ein Hund oder zwitschern wie ein Vogel. Wir können reden wie ein Mensch. Seit Adam haben wir das gesprochene Wort. Und dann entwickelten findige Ägypter so heilige Bildzeichen. Griffel und Meißel haben sie da Hieroglyphen in Steine hineingetrieben. Seit Pharao haben wir das geschriebene Wort. Und dann arbeitet der Mainzer Johannes Gutenberg an der Verwirklichung seiner Idee. Oh ja, mit beweglichen Buchstaben. Und im Jahr 1455 konnte er seine erste lateinische Bibel vorlegen. Seit Gutenberg haben wir das gedruckte Wort. Und dann gelang es, menschliche Sprache ja elektrisch zu übertragen. Fernsehtechnik setzt einen großen Aufschwung ein. Und seit Edison haben wir das übermittelte Wort. Und dann wurde die drahtlose Telegrafie eingeführt. Elektromagnetische Schwingungen trugen das Wort von Antenne zu Antenne. Und seit Marconi haben wir das drahtlose Wort. Und dann brach der Siegeszug der neuen Medien über uns rein. Audio, Video, in und wir werden morgen noch inner sein. Die Entwicklung geht ja rasant schnell. Gestern noch 56 kB Modem. Heute Breitbandkabel, G5, Glasfaser, ach, alles Mögliche. Heute haben wir das flimmernde Wort. Wirklich eine ganze Flut von Worten, die uns ins Haus schwimmt. Aber sind wir da reicher, glücklicher oder zufriedener geworden? Wir leiden doch an den gemeinen und verlogenen Worten, die uns vermehrt zu Ohren kommen. Wir leiden doch an den schrecklichen und aufregenden Worten, die uns laufend über die Augen kommen. Ja, die Inflation der Wörter macht uns nicht nur Not, sondern auch sprachlos. Weil es so ist, deswegen horchen wir auf. Wenn einer nicht vom übermittelten, drahtlosen, flimmernden Wort schwärmt, sondern von dem biblischen Wort, darauf schwört, auf Mose, Josua, Jesaja und die anderen können wir uns verlassen. Wir haben Gottes Wort. Hier hat einer seine Hand nicht am Telefon, hier hat einer seine Ohren nicht am Kopfhörer, hier hat einer seine Hand und sein Ohr und sein Auge und vor allen Dingen sein Herz bei Gottes Wort. Und dann ist er aber eigenartig, wie seit Jahrtausenden gegen das Wort Gottes gekämpft wird. Oh, da meint man Irrtümer zu entdecken. Man wollte das Menschenwort aus Gottes Wort herausholen. Der Philosoph und Spötter der Bibel, Voltaire, sagte 1750, ja in 100 Jahren wird es keine Bibel mehr geben. Die letzte Ausgabe wird dann in irgendeinem Trödlerladen rumliegen. Ja, der hat sich kräftig geirrt. Aber die Bibel muss ein besonderes Geheimnis haben. Trotz aller Veränderungen in der Welt lesen wir ja heute noch Tausende von Exemplaren und von jungen und alten Menschen, die Tag für Tag die Bibel lesen hören, um dort die Stimme des guten Hirten zu hören. Ja, Gott schreibt uns an. Das ist ganz seltsam. Nicht ein untergeordneter fünfter oder sechster Engel sagt das. Der Allmächtige, der lebendige Gott selbst redet uns Menschen an. Johann Albrecht Bengel sagt dazu, die Bibel ist ein Brief Gottes, geschrieben an uns. Und jetzt lesen wir 2. Timotheus 3, Vers 14 bis 17 dazu. Und da heißt es, Gott wollte, dass wir es schriftlich haben. So habe ich es überschrieben. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du es gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Lieber Herr Jesus, jetzt gib Licht von oben für dieses Wort. Amen. Hier haben wir ein Wort, das uns jetzt bewegt, das Wort nützlich. Das kommt uns seltsam vor. Es hört sich materialistisch, egoistisch, ja geschäftlich an. Das klingt nach Soll und Haben, nach Prozenten und Dividenden. Ist die Bibel nützlich? Das Wort nützlich steht tatsächlich im griechischen Grundtext. In der englischen Bibel, da steht was anderes, das kennen wir auch alle. Profitabel, profitable. Ja, das soll Profit bringen. Nützen tut immer das, was mir tatsächlich zu einem Ziel weiterbringt. Zum Beispiel, wenn die Hausfrau Essen macht und dann das Salz vergisst. Oh, das Salz, das nützt. Wenn ich zum Beispiel mit dem Fahrrad nach Mallorca fahren möchte, da komme ich nicht hin, das nützt nichts. Übers Wasser fährt kein Fahrrad. Da muss ich das Flugzeug nehmen. In 3 Stunden nach Mallorca. Das ist nützlich. Das Wort nützen meint, da kommt man weiter. Nutzlos heißt, oh, das bringt nichts. Paulus sagt dem Timotheus, alle Schrift von Gott eingegeben, bringt weiter, nützt. 4 Punkte sind uns in diesem Text gegeben. Der erste Punkt, nützlich zur Lehre. Wir werden informiert. Bei der Information dürfen wir jetzt nicht an so einen Nürnberger Trichter denken aus dem 17. Jahrhundert, bei dem der Schüler quasi über einen Trichter alles Mögliche eingefiltert bekommt, ohne dass er sich anstrengen muss. Informieren meint etwas anderes. Wir sagen von einem Sportler, in dieser Saison war er nicht in Form. Naja, wenn die Bibel uns informiert, dann bringt sie uns in Form, sodass wir leben können, leben mit Gott. Gott hat mich geschaffen. Dieser Satz hat eine kritische Kehrseite. Wenn ich ganz und gar aus Gottes Händen komme, wohl gerate ich, wenn ich mich aus diesen Händen herausgebe. Wohin? In jedem Lebewesen gehört das spezifische Lebenselement dazu. Ein Fisch, ja, der nur im Wasser ist, nur wenn man den auf das Trockene hinschmeißt, dann zappelt er und das ist aber der Todeskampf. Mensch, du bist in diesem Todeskampf durch den Sündenfall. Dadurch bist du für Gott nicht in Form. Mensch, du kommst nur in Form, wenn du wirklich eine Beziehung zu Gott hast und durch Jesus Christus ganz nah bei ihm bist. Das gilt es persönlich im Glauben zu fassen und es gilt für die ganze Welt. Ohne dieses Nachhausekommen gehen wir ewig verloren. Es ist schön, dass du das hast. Das ist deine Wahrheit, aber es gilt nicht für mich. Doch, es gilt für alle. Wir gehen ewig verloren, wenn wir dem Urknall, dem Zufall, der Mutation und Selektion die Hand reichen. Nein, hinter der ganzen Welt steht dieser Schöpfergott, dieser Gott dieser Welt, Jesus Christus, und der informiert mich darüber. Für mich wird das immer wieder zu einem tröstlichen und wichtigen Gedanken. Die Welt hat ihr Ende, die Welt hat ihr Ziel. Wenn ich Zeitung lese, Tagesschau sehe oder was weiß ich auch, frage ich mich, wo soll denn das alles noch hingehen? Wer kann denn hier überhaupt noch Sinn und Zweck und Ziel und auch Erfüllung uns zeigen und nennen? Und dann entdecke ich, Mensch, das ist doch für Christen nichts Neues. Es steht doch schon im Danielbuch, dass Gott diese Welt einmal abräumt. Nicht in den Papierkorb, nein, er macht alles neu. Das haben wir auch als Jahreslosung. Ja. Jesus ist nicht der Kaputtmacher, sondern Blumhardt sagt, Jesus ist der Neumacher. Also, da haben wir es so. Deshalb ist die Nachricht vom Weltende eine gute Nachricht. Was kommt? Wir alle wissen doch nicht, aber wer kommt? Das wissen wir. Unser Altbundespräsident Heinemann sagte, die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Ja, Kopf hoch, kann ich nur sagen. Nicht, weil der Hals dreckig ist, sondern weil wir auf Jesus warten. Weil wir auf den Erlöser warten, der verkündigt hat, dass er wiederkommt. Ein zweites, nützlich zum Aufdecken der Schuld. Wir werden korrigiert. Das ist das Geheimnis und die Kraft der Bibel überhaupt, die uns in Gott hier etwas sagen möchte. Hinter der Bibel steht die allerletzte Autorität, nicht irgendein Professor, sondern da steht Gott selber hinter diesem Wort. Und das hilft in allen Stürmen und in allen Schwierigkeiten zu überstehen. Die Worte der Schrift, sie sind nicht im Denken der Menschen entstanden, obwohl durch die Gedanken letztendlich und durch die Hände der Menschen hindurchgegangen. Die Schrift ist von Gott eingehaucht, heißt es da, eingegeben. Und das darf ich wissen, vom Geist Gottes durchweht. In der Heiligen Schrift begegnet mir Gott selber und spricht selber zu mir, in mein Leben, in mein Herz hinein. Martin Luther sagt, die Heilige Schrift ist das Gefährt des Heiligen Geistes.
auf dieser Ebene kommt sie zu uns. Und jetzt kommt der Heilige Geist und enttäuscht uns. Schock. Ja, er enttäuscht uns, nämlich wo wir enttäuscht, wo wir denken, wir sind immer die Guten. Wo wir denken, das machen wir schon. Nur wir haben es ja von den Politikern gehört, das schaffen wir. Aber wir sehen, das schaffen wir nicht. Das Chaos wird immer größer und die Not steigt uns bis zum Hals hin. Der Heidelberger Katechismus sagt, der Mensch ist geneigt, Gott und den Nächsten zu hassen. Das ist die Realität. Nicht Philanthropie ist angesagt, Menschenfreundlichkeit, es gibt ja diese aufklärerische sportliche Bewegung der Philanthropen, Jahn und Salzmann und Gutsmuth. Die haben gemeint, wenn wir nur die Kameraden so an die Reckstange hängen und sie sich körperlich ertüchtigen, oh, dann werden das richtig gute Jungs und Mädels. Aber das ist nicht so. Sondern wir sind Misanthropen. Wir sind von Haus aus ja letztendlich verdorben und kaputt. Und hier werden wir in unserem ganzen Denken gründlichst korrigiert. Thomas, mit dir stimmt's von Haus aus nicht. Du brauchst diesen Christus Jesus, der für dich dort am Kreuz gestorben ist. Ein dritter Punkt, nützlich zur Besserung. Wir werden renoviert. Ich möchte nicht sagen repariert. Ja, ein Oldtimer, den repariert man und kann zum TÜV, da kommt man dann noch durch. Sondern wir werden renoviert, neu gemacht. Wie sagt es, ich will dir ein neues Herz geben. Der größte Baumeister aller Zeiten ist auch der größte Veränderer in unserem Leben. Ich schaffe in dir ein neues. Und man hat es oft schon gesehen, Alkoholiker schmeißen die Flaschen weg. Ja, Tyrannen zu Hause werden fromm und lammartig. Die Nadeln fliegen weg, weil sie nicht mehr halten, nicht aus, weil sie nichts mehr haben. Ja, da wird etwas neu. Und vor allen Dingen neu vor Gott. Das Ungeheuerliche ist, dass Gott selber, nicht wir, dass Gott selber dieses Neue vor sich selber schafft, damit er in allem, in seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit, Recht bekommt. Sonst könnten wir sagen, Herr, guck mal her, 99 Mine und 100 plus, also er muss mich doch durchlassen, nicht? Ja, darauf hoffen die anderen Religionen. Aber das zählt nicht. Gott streicht all das, was wir so an Positivem meinen, tun zu können, denken, müssen, wollen, streicht er radikal durch. Gott ist radikal. Er streicht all das, wo wir meinen, wir könnten vor ihm bestehen, einfach durch. Dann nimmt er einen fetten Rotstich. Das ist es. Wir werden renoviert, wir werden regeneriert, das heißt neu geboren. Von neuem geboren, Anataoeos, dieses griechische Wort, von oben her geboren. Nicht von dieser Welt, sondern von oben her kommt jetzt diese Erleuchtung in unser Herz hinein. Und Gott zieht uns durch seinen Geist nach oben. Deswegen sagt Kolosser 1, trachtet danach, was droben ist, nicht was hier ist. Also nicht, dass wir jetzt nur so rumlaufen mit der Nase oben und gucken nur noch in den Himmel hoch. Das nicht, sondern der Herr hält uns schon hier auf dieser Erde fest. Aber dass unser ganzes Sinnen und Trachten nach oben geht. Wir werden reanimiert. Das Wort Gottes, ja, das heute bei den Medizinern gebraucht wird, erschafft in der Auferweckung ein ganz neues durch Christus. Und damit ist das für uns auch der Garant, dass auch wir einmal auferstehen werden zum ewigen Leben. Wir haben es jetzt schon hier als Angeld durch den Heiligen Geist. Aber wir werden einmal dann in der Ewigkeit dieses ungeheuerliche Auferwecken unseres ganzen Leibes und unserer Seele mitmachen. Und es wird alles neu. Da wird nichts mehr zurückbleiben. Und schließlich, wir werden rehabilitiert. Wir umgekippten und ausgeflippten Leute, wir bekommen doch wieder einen ganz neuen Stand vor Gott. Da können wir gar nichts machen. Jesus zieht uns aus lauter Liebe zu sich, dass wir, ja, wie soll ich sagen, ein Grundstückseigentümer einen ganz neuen bekommen für unsere Wohnung, die wir dort drinnen haben. Und er zieht ein und will alles ganz neu machen. Neu werden wir renoviert, regeneriert, reanimiert, rehabilitiert. O liebes Herz, was willst du denn mehr? Und die Bibel nützlich zur Besserung, zur Wiederherstellung, zur Zurechtbringung. Das ist doch auch für uns ganz wichtig. Hast du schon mal mit einer Eisenbahn gespielt? Und dann fährt der Zug etwas zu schnell in die Kurve und das ganze Ding kippt langsam aus dem Gleis. Und genau das Bild ist ja auch hier. Gott setzt uns wieder aufs Gleis, dass wir ähnlich wie bei der Modelleisenbahn wieder weiterfahren können. Genau das ist auch hier bei dem Renovieren gemeint. Das Erziehungsziel Gottes mit seinem Wort, dass wir Menschen Gottes werden. Weißt du, manch einer denkt sich, warum bin ich noch nicht zu Hause? Warum? Ich würde so gerne hier abscheiden. Hoffentlich kommt Jesus morgen wieder, dann bin ich weg aus dem ganzen Gedüdel und Dreck und Zeugs, was ich habe. Weißt du, er könnte uns auch gleich nach der Wiedergeburt, tschüss, ja, wäre alles möglich. Aber dann würden wir mit unserer ganzen Belastung und dem ganzen Dreck und Zeugs, was bei uns noch anhaftet, dort oben erscheinen müssen. Oh, und dann wären wir nur noch beschämt. Und deswegen, damit wir nicht beschämt wurden, ist er beschämt worden am Kreuz, unser Herr. Herr, warum hast du mich verlassen? Und dort hat er meine Beschämung letztendlich getragen, dass ich nicht dort oben stehen muss und nur noch stotternd sagen kann, ich bin ein schuldiger Sünder. Ein viertes, wir werden mobilisiert. Wir werden informiert, korrigiert, renoviert und jetzt geht es auch an die Mobilisierung. Ein vierter Punkt noch, das lateinische Wort educare heißt jemanden herausführen, herausbringen. Ja, man müsste sagen, herausziehen aus diesem Dreck. Und das möchte Gott machen. Der Karren ist fest im Dreck gefahren. Und jetzt zieht Jesus seine Leute aus diesem ganzen Schlamm und Müll heraus. Weißt du, ich habe nach meiner Bekehrung, da kam mir das fiel mir wie Schuppen aus den Augen heraus. Thomas, die Sachen, die du geklaut hast, das hat keinen Bestand. Das muss zurück. Und da wurde ich dann erzogen, herausgezogen aus diesem ganzen Dreck und Müll. Ich bin mit Packtaschen voll ins Kaufhaus und habe den ganzen Müll wieder hingelegt und habe gesagt, das habe ich bei Ihnen vor 8 Jahren mitgenommen, nicht bezahlt. Und ich wurde frei. Da hat mich Jesus herausgezogen aus diesem Dreck. Weißt du, da bin ich durchs Gericht gegangen. Und wenn er uns mobilisiert, dann gehen wir erst einmal durchs Gericht hindurch. In dem Gemeinschaftslied heißt es, du musst ziehen. Mein Bemühen ist zu mangelhaft. Wo ihr fehle, fühlt die Seele, aber du hast Kraft. Jesus möchte uns hinausziehen in dieses neue Leben, dass wir dieses Wort, was er uns gibt, auch wirklich umsetzen. Dass dann die Leute nicht immer sagen, na ja, guck, der schwätzt so fromm raus, ist ein ganz frommer. Und sonntags ist er der Erste in der Kirche und der Letzte, der da rauskommt. Aber guck doch mal, was der macht. Das, was er macht, schreit doch viel lauter als das, was der sagt. Gott möchte uns herausziehen aus unserem Alten in das neue Leben hinein. Und dann ist es ein ernstes Gespräch, was er mit mir führt und wo ich ihm vielleicht sage, Herr, gib mir Weisheit, zieh mich raus. Und wo ich vielleicht all diese mühevolle Arbeit tue und dann bitten kann, Herr, gib mir Freude daran, zieh mich raus. Vielleicht hast du einen kritischen, schweren Zeitgenossen an deiner Seite und dann kannst du bitten, Herr, gib mir Liebe zu ihm, zieh mich doch raus. Ja, so ist das. Das am Ende, Ter Stegen sagt das so, in Wort und Werk und allem Wesen bei Jesus und sonst nichts bei uns zu lesen ist. Weißt du, und deswegen führt uns Jesus auf diese notvollen Wege, dass wir die Geduld lernen, dass wir das ablegen, was an alten Menschen da ist. Und das ist oft so zäh, dass wir denken, kann das nicht weg. Das Aufbrausen, die Gier, der Neid, alles, was dort drin steht, die dunklen, bösen Gedanken, Herr, zieh mich doch raus daraus, mobilisiere mich doch und gib mir ein Leben, was dich ehrt. Paulus will mit diesem Wort leben und er gibt diesem Timotheus dieses Lebenswort mit, dass er diese 4 Punkte sich aufs Herz knotet. Paulus will mit dem Wort sterben. Und Luther sagt auf dem Sterbebett: Du lege nicht Hand an diese göttliche Aeneis, sondern verehre gebeugt ihre Fußstapfen. Wir sind Bettler, das ist wahr. Paulus will mit diesem Wort auferstehen. Er möchte damit sterben und auferstehen. Und das ruft er seinem Freund Timotheus zu, seinem Bruder, und sagt: Du hast dieses Wort des Lebens. Lass es dir in diesen vier Punkten genügen und du wirst vom Herrn her nach Hause geführt. Und dann wird das eine Herrlichkeit sein, die uns nie wieder genommen wird. Dann werden wir nie wieder Abschied nehmen müssen. Und dann werden wir Jesus in seiner Schönheit sehen, wo wir hier nur staunen können und uns das erträumen können. Hast du auch dieses Wort Gottes? Amen.